Geek Talk, der europäische Tech-Podcast.
Herzlich willkommen bei der ersten Folge, beziehungsweise eigentlich bei der nullten Folge der Geek Couch. Ihr dürft live dabei sein, wenn wir ein bisschen probieren, wie sich das für einen richtigen Podcast gehört, muss man ja auch die Nullnummer quasi aufzeichnen. Und ihr seid jetzt aus der Dose, aber indirekt live dabei, wenn wir das tun. Ja, kurze Erklärung nochmal, was der Podcast ist. Ich hoffe zwar, ihr habt schon die Vorstellung gehört. Falls nicht, möchte ich das an dieser Stelle das erste bzw. das zweite Mal, aber auf jeden Fall auch das letzte Mal tun. In diesem Podcast soll es wie bei allen Produktionen des Geek Talks so ein bisschen um das Thema Technik gehen. Aber Technik mal anders gedacht. Normalerweise sitzen wir wöchentlich zusammen und drei sehr fachkundige Nerds unterhalten sich darüber, wie denn das in der Welt der Technik aussieht. Das Problem an der ganzen Sache ist natürlich oft, dass das jetzt für den normalen Konsumenten, sage ich jetzt mal, jemand, der sich nicht so sehr für diese Dinge grundsätzlich interessiert, immer ein bisschen ein schwieriges Thema ist. Für viele Leute ist natürlich der Punkt, dass sie sagen, ja, mir ist im Endeffekt völlig egal, wie die Wurst gemacht ist, Hauptsache sie schmeckt, beziehungsweise was da für Technik drinnen steckt, Hauptsache sie funktioniert. Dass da die großen Gedanken der tollen Entwickler dahinter sind, ist völlig irrelevant. Hauptsache eben das Zeug performt und ist zu Hause und am besten auch noch günstig. Und dieses ganze Genörde rundherum ist eigentlich völlig irrelevant. Diese Idee folgt ein bisschen dieser Podcast. Wir haben oft im Geek Talk das Thema, ja, wie sehen denn das eigentlich Leute auf der Straße, in Anführungsstrichen, so der normale Mensch eigentlich, das Ganze. Wir tun uns da natürlich auch sehr schwer, aus unserer Blase quasi rauszukommen. Auf der anderen Seite muss ich auch jetzt nicht groß unbedingt auf die Straße gehen und dort normale Menschen befragen, sondern die meisten von uns leben wahrscheinlich mit einem normalen Menschen zusammen, nämlich dem jeweiligen Partner. So auch ich. Die Stefanie, meine Frau, kennt ihr mittlerweile schon, ist im Geek Talk auch das ein oder andere Mal immer wieder erwähnt worden. Und ich sage jetzt mal, das ist unter Anführungsstrichen ein ganz normaler Mensch mit ihren eigenen Interessen. Technik zählt jetzt nicht groß dazu. Natürlich bekommt sie aber mit, dass ihr Partner auf der anderen Seite sehr technikinteressiert ist und auch das ein oder andere technische Gadget in diesen Wohnungen hier steht. Das ein oder andere verwendet sie gerne, das ein oder andere versteht sie nicht, verwendet sie nicht, ist zu abgehoben. Ja. Ihr dürft dementsprechend ein bisschen einsteigen in ein Gespräch, so wie es vielleicht in jedem Haushalt stattfinden könnte. Auf der einen Seite der technisch interessierte Nerd, der versucht, einem normalen Menschen ein bisschen zu erklären, was denn da draußen gerade vor sich geht und vielleicht auch ein bisschen davon zu überzeugen, dass man dieses oder jenes Gadget jetzt in Zukunft unbedingt braucht und dass XYZ 1000 Euro für einen kleinen schlauen Schalter eigentlich eine tolle Investition wären, um das jetzt ein bisschen zu überspitzen. Ja, soviel zu der Grund-Podcast-Idee. Wie gesagt, jetzt das zweite und letzte Mal. Wir mögen einsteigen mit einer Folge zum Thema der Google I.O. Generell soll dieser Podcast immer dann erscheinen, wenn gerade eine große Präsentation oder Keynote war. Da rede ich jetzt nicht von Produktpräsentationen, wo irgendwie das 17. neue Smartphone vorgestellt wird, sondern ich rede von Dingen, wo es um neue Technik geht, wo Sachen gezeigt werden, ebenso jetzt auch bei der Google I.O., die vor allem mal für Entwickler spannend sind, wo jetzt nicht unbedingt ein Produkt im Vordergrund steht vielleicht gleich, sondern mal eher eine Idee, ein Gedanke, der vielleicht in Zukunft etwas verändern könnte. So ein bisschen einen Schritt bevor die fertigen Produkte kommen, um da schon mal ein bisschen ein Bewusstsein zu schaffen auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Möglichkeit zu haben, ein bisschen zu erklären, was man daraus ableiten kann, wo das in Zukunft hingehen könnte, was da auf uns zukommt, noch bevor es direkt als Produkt vor uns steht. So, lange gequatscht, wir mögen loslegen. Herzlich willkommen, liebe Stefanie.
Herzlich willkommen, liebe Hörer. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit uns und dass der ein oder andere auch ein bisschen mehr Durchblick gewinnt, wenn wir hier miteinander reden.
Ja, geht ja nicht nur um Durchblick, geht vielleicht auch um ein bisschen Unterhaltung. Mal das eine oder andere Ehegespräch bzw. Streit mit zu beachten, ist vielleicht auch ganz lustig für den einen oder anderen. Vielleicht fühlt sich auch der eine oder andere an eigene oder ähnliche Situationen zu Hause versetzt. Es geht natürlich ein bisschen um Technik, geht aber natürlich auch ein bisschen um Unterhaltung hier. Ja, wir starten, wie versprochen, mit der Google I.O., die jährliche Konferenz in San Francisco, dort, wo Google halt sitzt, irgendwo in Mountain View. Heuer war es eine Open-Air-Veranstaltung. Es gab viele neue Techniken, natürlich ging es sehr viel um Android da, dort. Noch bevor wir loslegen, mal kurz, um das ein bisschen einzunorden, für die Hörer, was für Google-Produkte verwenden wir selbst? Ich glaube, das ist immer sehr wichtig, jetzt auch mal klarzustellen, woher kommt man, wohin geht man. Ich will jetzt nicht mein komplettes Setup runterradeln, weil es völlig egal ist, von welchem Hersteller mein PC ist oder mein Smartphone, solange ich jetzt kein Google-Gerät verwende, weil heute soll es ja vor allem um Google gehen. Liebe Stefanie, was verwendest du oder verwendetest du? So. Gut, das mit den Wörtern ist immer eine Sache. Was hast du in Vergangenheit von Google verwendet? Was verwendest du aktuell von Google?
Also das Populärste ist wahrscheinlich mal Google Chrome, mit dem ich im Internet surfe. Google Maps, mit dem ich navigiere. Und ja, Gmail, mein Web-Account.
Heißt das auf gut Deutsch, sehr viele Google-Services im Internet. Keine Hardware von Google oder halt kein Betriebssystem von Google, in dem Fall kein Android-Handy.
Nein, ein Google-Handy besitze ich nicht.
Ähnlich ist es bei mir privat, sehr viele Google-Services, da ich würde mal fast sagen, so ziemlich alle, die da draußen herumkreuchen und freuchen, auch durchaus in der Familie. Wir haben einen gemeinsamen Kalender, mit dem wir uns organisieren, und trotzdem wir keine Google-Hardware haben oder kein Android-Gerät haben, trotzdem auf die Google-Dienste setzen, weil die für uns auch schon seit Jahren eigentlich sehr, sehr gut funktionieren und sehr stabil sind, muss man fairnesshalber sagen. Leicht anders ist es beruflich unter Anführungsstrichen. Dort bin ich jetzt seit einem Jahr Besitzer eines Android-Diensthandys. Zuvor war es ein BlackBerry. Mit dem bin ich nicht besonders zufrieden, wobei das möchte ich weder dem Handyhersteller, das wäre Samsung, noch der Firma Google anlasten. Das ist einfach ein sehr billiges und dementsprechend sehr schwaches Gerät. Ist natürlich jetzt unfair oder wäre extrem unfair zu sagen, ja, Samsung baut nur schlechte Handys und Android ist irgendwie nicht performant. Das an einem 200-Euro-Gerät festzumachen, wenn du privat wesentlich teurere Geräte betreibst, ist natürlich extrem unfair. Das heißt, ich bin mit dem Gerät extrem unzufrieden. Das liegt aber, denke ich, einfach an der miesen Performance, die das Gerät aufgrund des Preises hat und nicht aufgrund dessen, dass Samsung jetzt meiner Meinung nach schlechte Geräte bauen würde oder aber Google ein schlechtes Betriebssystem ausliefern würde. So, die erste große Vorstellung, die wir hier ein bisschen diskutieren möchten, wäre Google Home bzw. der Google Home Assistant, die leichte Weiterdenkung von dem OK Google. Das ist quasi so als Erklärung das Siri für Apple-User des Google-Betriebssystems Android. Das heißt, der Sprachassistent, der dort in das Gerät eingebaut ist. Generell mal gleich auch die erste Frage. Wir besitzen beide iPhones, das muss ich jetzt auch noch kurz dazu sagen. Das heißt, wir kennen Sprachassistenten schon, aber halt die von Apple. Wie sieht es bei dir aus? Wie stehst du zu Siri?
Also Siri verwende ich sehr gerne an meinem Handy. Ob es mal eben die Wetterabfrage ist oder meinen Wecker stellen. Also diese paar Sachen mache ich schon, aber großartig verwenden tue ich es deswegen nicht. Das sind so die Kleinigkeiten, die dafür aber auch sehr super funktionieren und mit denen ich hochzufrieden bin.
Verwendest du Siri grundsätzlich immer nur per direkten Einschalten, also per Aktivieren am Handy, oder verwendest du auch diesen bösen Befehl, den wir hier jetzt nicht verwenden wollen, nennen wir es mal OK Siri und sagen nicht den echten Befehl, damit nicht bei allen jetzt auch Siri anspringt, weil wir das hier sagen. Verwendest du den und wenn es angesteckt ist quasi, oder verwendest du das nur im Gerät und löst es direkt dort aus?
Na, ich muss gestehen, da bin ich quasi ein bisschen hinterher und benutze immer die Taste zum Auslösen. Den Sprachbefehl benutze ich gar nicht.
Ich kann mit Siri überhaupt nicht. Ich nutze es wesentlich weniger als du, glaube ich. Das Einzige, was ich mit Siri mache, ist den Timer einstellen, wenn ich meine Wäsche in die Waschmaschine schmeiße. Für alles andere verwende ich Siri nicht. A, weil es mich oft nicht versteht und weil es sehr wenig funktioniert. Und B, finde ich es immer noch ziemlich befremdlich, mit so einer Maschine zu sprechen, muss ich gestehen. Ich glaube, über den Punkt werde ich auch nicht großartig drüber kommen. Noch dazu muss ich allerdings gestehen, ich hätte es eigentlich wesentlich leichter als du. Du hast ein iPhone 6, ich habe ein 6S Plus, das heißt, meines reagiert insofern besser auf Siri, als dass dieser Befehl ja permanent funktionieren würde. Noch dazu bin ich Apple Watch Besitzer, das heißt, ich könnte auch direkt mit meinem Handgelenk sprechen. Das hat man ja doch meistens sehr nahe bei sich. Im Unterschied zum Handy, das man irgendwo liegen lassen kann, kann ich das mit meiner Hand nicht. Dennoch, ich werde mit Siri nicht warm, egal ob per Sprachaktivierung, per Apple Watch oder per Taste auf dem Smartphone direkt. Was hat Google jetzt vor? Eben ihre Handys können das Gleiche, muss man sagen. Die gehen jetzt aber einen Schritt weiter und wollen dir einen kleinen Lautsprecher mit inklusive eben Google Home zu Hause hinstellen und dort quasi dann den Sprachassistenten direkt in dein Wohnzimmer, Schlafzimmer, auf die Toilette oder wohin auch immer bringen. Ähnliches hat Amazon eigentlich schon vorgemacht mit Amazon Alexa. Das Ding hat auch eine gewisse Intelligenz drinnen. Im Unterschied zu dem Ding von Google, das jetzt kommen soll, ist das übrigens auch sehr stark auf das Thema Einkaufen ausgerichtet. Bedeutet, da kann ich auch sagen, hol mir mal eine Flasche Bier, wie das angeblich ein deutscher Ex-Bundeskanzler gesagt hat. Oder ich kann auch sagen, ja, kauf mir neues Waschmittel oder keine Ahnung was. Vielleicht nicht so unpraktisch. Das Ding von Google ist mal aber eher so auf Informationen und Hilfe ausgelegt, ähnlich wie das Siri tun soll. Soll auch wesentlich intelligenter werden. Siri hat für mich sehr oft das Problem, dass ich da sehr eine mechanische Sprache dazu brauche. Ich kann mit dem Ding nicht natürlich reden. Ich kann nicht sagen, ey, wie wird denn das Wetter morgen, weil dann versteht mich keiner. Ich darf da jetzt irgendwie quasi eine Formel runterbeten und wenn ich nicht genau die richtigen Schlüsselwörter verwende, funktioniert das nicht. Das soll vorbei sein, zumindest bei Google. Auf der anderen Seite, ja, soll sich natürlich sehr stark in die Dienste von Google auch einklinken. Also zum Beispiel dann auf den Kalender zugreifen und sagen, ja, du, dein Flug geht in 3 Stunden, du solltest mal langsam aufbrechen, damit du den auch noch kriegst. Eben kleiner Lautsprecher mit ein bisschen Intelligenz drinnen, der in Zukunft jetzt eben auch die Räume der Wohnung erobern soll, fernab der Handys und Tablets, wo das ohnehin schon drauf ist. Wollen wir so einen Google Home Assistant?
Ich muss gestehen, ich finde die ganze Sache ein wenig befremdlich. Klar, super, wenn ich dem sagen kann, kauf mir neues Wasser oder wie auch immer. Ich kann mir das in der Praxis allerdings ehrlich gesagt zum einen gar nicht richtig vorstellen, weil wo bestellt er das dann? Wie kriege ich das zum einen? Zum anderen wüsste ich jetzt nicht, wieso ich irgendwelche Informationsabfragen, in diese Richtung geht es ja eher, wie du gerade sagtest, wieso ich die jetzt unbedingt überall in meinen Räumen bräuchte und nicht eben am Handy nachfragen kann, weil das kann man ja ganz gut, wie wir schon gesagt haben, auch mit Siri wie in unserem Fall. Wozu ich das jetzt überall im Haus brauche und nicht da direkt an meinem Handy machen kann oder du hast es noch einfacher mit der Uhr, da brauche ich das ja nicht, dass jemand hier direkt überall alles hört und zuhört und mit mir spricht.
Gut, das mit dem Bestellen war jetzt eher das von Amazon, das Alexa, wo das bestellt war, klar, nämlich bei Google, eben bei Amazon.
Gut, das ist klar, ja.
Insofern, das ist natürlich, da hat es natürlich Amazon als Versandhändler wesentlich leichter, weil du sagst, ey, kauf mir mal einfach das Waschmittel, was ich halt immer habe, nochmal eine Packung. Finde ich insofern nicht so blöd, da hätte Google natürlich deutlich schwerer, aber eben, die gehen ja da vor allem Richtung Informationen. Ich kann auch nur jeden Zuhörer empfehlen, da gibt es auch einen wirklich kruden Werbespot dazu, wo irgendwie die ganze Familie quasi nicht mehr untereinander spricht, sondern nur noch mit irgendwie diesem Google Assistant quasi, diesem Google Home Teil. Irgendwie der Papi wissen will, wie sehr sich der Flug verschiebt und irgendwie das Kind kommt und sagt, ah, ich habe doch heute Ballettaufführung und dann fahren alle fröhlich zur Ballettaufführung und planen ihren Tag gleich mit diesem Ding um. Sehr eigentümlicher Werbespot, vor allem das Allerschlimmste ist dann nachher, wenn quasi die Tür ins Schloss fällt und dann plötzlich die kleine Tochter, auf deren Ballettaufführung ist, im Gefahren wird, nochmal hineinkommt und sagt, thank you, Google. Ich musste so derartig lachen, mir ist fast mein Bier, das ich zu der Keynote konsumiert habe, wieder aus der Nase geschossen. Ich hoffe nicht, dass das eine Form von Zukunft ist, die wir bekommen. Auf der anderen Seite kann ich mir solche Assistenten schon durchaus praktisch vorstellen. Wenn er wirklich funktioniert und mich versteht, wäre ich dem gegenüber aufgeschlossen. Ein Problem gibt es dann allerdings doch, vor dem sehr, sehr viele Leute Angst haben. Google hört zumindest dich jetzt in Zukunft überall. In deiner Wohnung, in deinen eigenen 4 Wänden, dort, wo es sehr privat mitunter ist. Ist das ein Problem?
Schon irgendwie, natürlich. Fühlt man sich dann auch wie im Container von einer vergangenen Serie, die man auf RTL 2-mal hatte, ne? Big Brother is watching you.
Ja, Big Brother gibt es immer noch leider, ja. Die machen das aber freiwillig.
Um Gottes Willen, ja. Wahnsinn. Ja, nein, das möchte ich ehrlich gesagt nicht haben, weil es geht ja niemandem was an, was man in seinen eigenen 4 Wänden macht. Und ja, wie ich vorher schon sagte, ich bin der Meinung, ich kann alles andere auch super mit den Dingen machen, die ich so da habe. An Termine braucht mich auch kein Home Assistant erinnern. Das macht mein Handy per Push und dich per Watch auch.
Push ist Push, ja, egal ob auf Handy oder auf Handgelenk. Ja, ich meine, auf der anderen Seite, im Endeffekt hört die Apple ja auch schon zu, weil wenn ich jetzt sage, okay, Siri macht das ja auch an. Warum ist Apple, wo du dir anscheinend keine Gedanken machst, jetzt besser als Google?
Soweit ich weiß, haben die doch noch immer einen besseren Datenschutz.
Valides Argument, ja, zumindest behaupten sie es, dass sie ihn haben. Das ist aber vielleicht auch gleich ein bisschen das Problem an der ganzen Sache. Da spricht natürlich Datenschutz gegen Bedienbarkeit. Was ist damit jetzt gemeint? Naja, Google holt sich eben alle Daten von uns, kann aber dann natürlich in der Wolke, unter Anführungsstrichen in der Cloud, auch von all den Daten lernen. Das kann Apple insofern, dass sie darauf verzichten und das lokal auf dem Gerät machen wollen, nicht. Das bedeutet de facto, Siri entwickelt sich wesentlich langsamer weiter als der Dienst von Google, der Korrespondierende, was einfach daran liegt, dass Siri wesentlich weniger an Daten von uns bekommt. Mal von dieser ganzen Datenschutzproblematik abgesehen, entwickelt sich Google dementsprechend besser. Und in Realität, gefühlt, ich habe es jetzt auch auf meinem Android-Handy ausprobiert, ist es auch so. Der Google-Dienst ist dadurch besser. Der Preis sind dafür halt auch die eigenen Daten. Ein sehr schwieriges Thema, das ich jetzt an der Stelle gar nicht diskutieren mag. Wir werden das nämlich noch bei einer anderen Vorstellung dieser Entwicklerkonferenz finden und werden dann da auf dieses Thema noch ein bisschen näher eingehen, so eben Datenschutz versus Intelligenz und Weiterentwicklung. Kommen wir kurz zum nächsten Thema. Ein sehr spannendes Thema, wo es jetzt auch nicht groß um Datenschutz geht, sondern geht um irgendwelche Sicherheitsbedenken. Das Projekt Daydream. Wobei geht es um Daydream? Meiner Meinung nach ein sehr schön gewählter Name. Es geht um Virtual Reality, wahrscheinlich eines der aktuell heißesten Themen und meist diskutiertesten Themen. Ich habe persönlich sehr stark das Gefühl, dass das generell momentan sehr, sehr stark in den Medien ist. Und noch bevor ich groß erkläre, worum es tatsächlich geht, wie stehst du zum Thema Virtual Reality?
Ich persönlich kann es mir einfach noch nicht genau vorstellen. Mir fehlt wahrscheinlich einfach die Möglichkeit, das mal auszutesten. Inzwischen macht ja jeder Hersteller da sein Ding irgendwie. Der eine teurer, der andere billiger. Ist sicherlich eine Frage des Ausprobierens mal.
Ja, schon sehr schön angesprochen, genau. Der eine teurer, der andere billiger. Mal kurz abzureißen, was es da draußen gibt, meinem Wissen nach. Dadurch, dass ich ja auch Gamer bin und da auch journalistisch tätig bin, habe ich schon sehr, sehr viel in die Richtung ausprobiert. Auf das werden wir im Geek Talk an anderer Stelle mal wesentlich ausführlicher jetzt noch eingehen. Eh schon angekündigt, wird mal eine Spiele-Sonderfolge nur um das Thema VR geben. Eben kurz abgerissen, was gibt's denn da draußen aktuell? Das ist noch nicht sehr viel. Einerseits gibt's von der Firma Oculus die Oculus Rift. Das war ein kleines Startup, das kurz nachdem es auf Kickstarter sehr erfolgreich war, von Facebook aufgekauft wurde und Facebook da jetzt entsprechend ja sein eigenes VR-Headset am Start hat. Ebenfalls gibt es vom Handyhersteller HTC, HTC eine entsprechende Lösung, die heißt Vive. Die ist ein bisschen weiter, die kann auch die Bewegung im Raum wesentlich besser aufzeichnen. Das heißt, ich kann mich mit dem Headset auch entsprechend bewegen. Angesichts der Menge an Kabeln, die so ein Ding hat, leider ein bisschen schwierig, das Thema noch, aber immerhin technisch ein bisschen weiter. Ansonsten war es das, was so große VR-Headsets betrifft, schon mal das Ganze. Wovon reden wir hier preismäßig? Das ist wahrscheinlich das größte Manko an den ganzen Dingen. Wir reden hier von gut, ja, mindestens mal 2000 Euro. 1000 Euro, die ihr für den entsprechenden PC braucht, vielleicht sogar ein bisschen mehr noch, wäre besser. Auf der anderen Seite mal von 1000 Euro, die Geräte an sich kosten. Das ist natürlich eine sehr hohe finanzielle Einstiegsschwelle, was das Ganze nicht wesentlich leichter macht. Heuer kommen soll noch das Ganze von PlayStation, also Sony, für die entsprechende PlayStation 4, also die eigene Konsole. Da reden wir von wesentlich weniger Geld. Das Headset selbst wird im Oktober released werden für 400 Euro. Das ist mittlerweile mehr oder minder raus. Dazu braucht man dann noch zwei Controller von Sony. Die kosten auch so um die 100 Euro ungefähr. Werden aufgrund des komischen Designs gerne Eistüten genannt, weil die unten so spitz zusammenlaufen und oben so einen kleinen leuchtenden Knödel haben, mit dem die Kamera das dann erkennt. Stichwort Kamera, die Kamera kostet auch nochmal 100 Euro. Das heißt, so ein ganzes Setup kostet hier allerdings dann unter Anführungsstrichen nur 1000 Euro. 400 für die PlayStation, 400 für das Headset, 100 Euro für den Controller und 100 Euro für die Kamera. Also schon mal deutlich günstiger. Natürlich gibt es noch günstigere Lösungen. Da vorne weg vor allem mal Samsung, die haben jetzt schon das dritte Headset rausgebracht, das auch in Kooperation mit Oculus, das heißt, da ist entsprechende Technik dahinter und Samsung hat einen entsprechend guten Partner. Jetzt mittlerweile das dritte Headset, da klingt man vorne so sein Handy hinein, braucht also keine zusätzliche Hardware mehr funktioniert meinem Test nach eigentlich sehr, sehr gut. Und dann gibt es natürlich noch die allergünstigste Lösung, die eben bisher von Google kam oder die Google vor, ich glaube, einem Jahr oder zwei sind es mittlerweile schon, vorgestellt hat. Das war das Google Cardboard. Das ist einfach nur so eine Pappgeschichte mit zwei Linsen drinnen. Kannst du die im Endeffekt selbst basteln, dass das damals vorgestellt wurde, haben wir nach der Keynote dann schon in einer leichten Alkohollaune das aus einem Pizzakarton irgendwie ausgeschnitten und uns selbst gebastelt. Google vertreibt das mittlerweile selbst auch für ein paar Euro eigentlich nur, kannst du halt vor allem ein Smartphone reinklimpen. Und mittlerweile gibt es auch so eine Plastiklösung von Google, die jetzt nicht mehr so nach Pappe aussieht, die entsprechend ein bisschen teurer ist, aber immer noch sehr günstig. So, soviel mal zum Marktüberblick. Was ist jetzt Daydream und was hat Google jetzt mit dem Thema VR vor? Eben halt auch da den Weg in die breite Masse zu schaffen. Das Problem dieser Samsung-Lösung, die ich gerade vorher angesprochen habe, ist vor allem, dass das nur mit den aktuellsten Samsung-Smartphones geht. Wenn ich ein Handy eines anderen Herstellers habe oder mir eines anderen Herstellers kaufe, funktioniert mein Samsung-Headset mit dem Ding leider nicht. Daydream geht dann einen Schritt weiter. Es wird Daydream-zertifizierte Handys geben, also Handys, die das ermöglichen, inklusive dann den Daydream-Headsets. Diese Daydream-Headsets funktionieren mit jedem Daydream-Handy und da aber eben auch über die Grenzen der Hersteller hinaus. Das heißt, ich kann mir zum Beispiel ein, weiß ich was, HTC Daydream Headset kaufen und dazu passend dann, ja, meinetwegen ein Huawei Daydream Handy und die beiden Dinge funktionieren untereinander. Solange Daydream draufsteht, funktionieren alle Geräte untereinander. Soweit zumindest mal der Plan. Ist natürlich, was die Unterstützung und die Verbreitung betrifft, relativ interessant. Einen guten Controller, also das Ding, das in der Hand habt, um das zu steuern, gibt's auch dazu. Meinem Test nach ein extrem wichtiger Faktor. Gerade beim Controller kann man sehr, sehr viel falsch machen, aber eben auch sehr, sehr viel richtig. Der von Google sieht zumindest schon mal potenziell sehr interessant und sehr funktional aus. Das ist ein sehr wichtiges Thema. Preispunkt für so ein Headset soll auch irgendwie so um die 100 Euro liegen. Handy zusätzlich, sofern man ein Daydream-fähiges hat, braucht man nicht. Das ist eine sehr billige Einstiegsschwelle. Wie sieht's aus? Du sagst, du hattest keine Möglichkeit, das zu testen. Diese Möglichkeiten sind natürlich auch sehr schwierig. Wäre es dir aber zumindest 100 Euro wert, eben um es zu testen, als Einstieg in die VR-Welt, weil das ist ja, glaube ich, genau der Plan, den Google vorhat.
Ich kann es mir zumindest mal am ehesten vorstellen, dass man dann sagt, okay, für 100 Euro mal so die Einstiegsdroge ist in Ordnung. Allerdings muss ich sagen, also ich spiele selber auch sehr gerne, allerdings eher PC-Spiele. Und wenn ich mir das von Daydream anhöre, und dadurch, dass das Konzept ja mit Handy funktioniert, sind das ja im Endeffekt nur so Casual Games, ja. Und ich persönlich, ja, ich weiß nicht, für mich ist das eher was für Konsole, für große Games, weil VR, das impliziert für mich eher, dass das große Sachen sind. Und es klingt vielleicht blöd, aber das kann ich mit solchen kleinen Spielen nicht wirklich so ernst nehmen. Oder habe ich das falsch verstanden?
Durchaus berechtigter Punkt, aber das Problem haben wahrscheinlich alle VR-Headsets ein bisschen, dass sie momentan das Problem haben, so die sogenannten AAA-Titel zu bekommen, also so die richtig großen Spiele. Auch auf Konsolen ist es mittlerweile so ein bisschen schwierig, weil da gibt es mehr oder minder, also Konsolen oder halt eben für HTC Vive oder für die Oculus Rift, da gibt es auch nur so wirkliche Demos eigentlich, so dass ich sage, wow, das nächste Spiel von da oder von dort kommt jetzt für dieses System, so weit ist es auch noch nicht. Auf der anderen Seite, sie versuchen auf dem Smartphone schon sehr, sehr stark auch wirklich bekannte Titel zu bekommen. Bei der Samsung-Brille zum Beispiel ist es ein eigener Ableger von Eve, das ist so ein Weltraum-MMORPG dabei. Das sieht auch ganz gut aus, also auch da kann man größere Titel haben, wenn man will.
Gut, aber potenziell habe ich zumindest auf der Konsole eher mal die Möglichkeit, dass dann auch sowas geschieht und ein großes Spiel auf VR umgesetzt wird. Das habe ich bei einem Handy halt einfach nicht.
Ich glaube, der große Punkt ist, was einfach alle Systeme das Problem haben, die Verbreitung und die Nutzerbasis, die du hast. Kein großes Studio schmeißt sich auf ein System, wo du einfach nur ein paar hundert oder vielleicht ein paar tausend Leute hast. Also jetzt vielleicht hat sogar Google eher da die Chance, die großen Titel eher auf diese Daydream-Lösung zu bekommen, weil die Nutzerbasis aufgrund des niedrigeren Einstiegsgelds wesentlich leichter zu bekommen ist und du wesentlich schneller mehr Nutzer haben kannst, dass das dann vielleicht mal schnell 1 Million, 2, 3 sind. Und dann da natürlich auch der Markt wesentlich größer ist und ein größerer Hersteller lieber auf das geht, anstatt irgendwie auf Oculus Rift zu gehen, wo irgendwie nur ein paar hundert sind, da zahlt sich nicht aus, da hat er den Markt nicht. Auf dem Google-Ding hat er das vielleicht wesentlich schneller.
Das ist soweit schon verständlich, nur zum Beispiel in Richtung eines vollwertigen RPGs zum Beispiel, das geht auf einem Handy einfach mal gar nicht so wirklich.
Sachen Leistung legen die deutlich zu. Ich habe eben zum Beispiel diese Eve Valkyrie-Demo gespielt. Schlecht war die nicht. Das war schon ein relativ vollwertiges RPG. Insofern.
Also wenn das in die Richtung dann tatsächlich auch funktioniert, ist das natürlich super. Und wie gesagt, 100 Euro Einstiegspreis, um das mal zu testen, neue Technik, kann selbst ich mir dann einigermaßen vorstellen. Ich kann mir den Umfang halt nicht vorstellen, dass man das dann halt wirklich so vollwertig große Titel oder solche Sachen da wirklich dann hat.
Wird, glaube ich, mit der Konkurrenz von PlayStation dann im Oktober auch sehr, sehr schwer werden, weil ich glaube, dass Sony da sehr, sehr, sehr viel Geld drauf werfen wird, um die entsprechenden Titel zu bekommen und das nicht nur einfach so, sondern sicher auch exklusiv. Also gerade ab Oktober sehe ich da auch ein bisschen schwarz. Ich hoffe, Daydream startet jetzt sehr schnell und hat bis dahin schon eine Nutzerbasis, sonst kriegen sie das nicht hin. Anderer spannender Punkt, was ich jetzt bei dir erlebe, was ich auch bei allen anderen, mit denen ich schon darüber geredet habe, erlebe, Virtual Reality ist automatisch spielen.
Grundsätzlich mal der erste Ansatzpunkt, woran man denkt, ja. Natürlich haben wir selber ja auch intern schon geredet, was weiß ich nicht, dass man sich ja Urlaubsorte, Hotels und so auch schon so anschauen könnte. Würde jetzt aber nicht so mein Ansatzpunkt sein, der mich daran reizt.
Also für dich reizvoll, Virtual Reality ist gleich Spiele.
Ja, ganz genau.
Auf der anderen Seite, man kann sie jetzt schon probieren, die Google Street View App für alle von euch auch da draußen, die da mal was Virtual Reality-mäßiges aufzeichnen wollen, hat jetzt nichts damit zu tun, dass ihr das mit Street View machen müsst, sondern eher damit, dass die eine entsprechende Technik integriert hat. Einfach die Kamera eures Handys, egal ob jetzt iPhone oder Android, einmal so ein bisschen rund um euch fuchteln quasi, Street View führt euch da an, ihr macht ein wirklich schönes 360-Grad-Foto, macht jetzt wahrscheinlich relativ wenig Sinn, das in der eigenen Wohnung zu machen, weil die seht ihr jedes Mal in echter Realität, da braucht ihr wahrscheinlich keine virtuelle. Macht aber durchaus mal viel Spaß irgendwie wenn man auf Urlaub ist, irgendwo auf Reisen, wenn man einen schönen Blick hat, den man auch tatsächlich konservieren möchte, klar, man macht ein Foto. In Zukunft dann zum Beispiel auch mit so einer App durchaus ein schönes 360-Grad-Foto, das man dann mit so einer Virtual Reality-Brille deutlich schöner ansehen kann. Also auch da, ich glaube, die Grenzen und die Einsatzmöglichkeiten von VR haben wir bei weitem noch nicht gesehen und da wird noch wesentlich mehr möglich werden. Ich glaube auch nicht, dass Google da großartig das Thema Spiele im Sinn hat. Die gehen eher mehr so richtig auf irgendwie, ja, Social Media oder halt immer Fotos und derlei Dinge. YouTube natürlich gehört auch zu Google. Auch ein ganz, ganz großes Thema. Da gibt's mittlerweile Bands, die releasen ihre Musikvideos als 360-Grad-Videos, die ich mir mit so einem Ding natürlich deutlich schöner und besser ansehen kann, wo das dann tatsächlich wirklich gefühlt für mich sehr viel Spaß macht. Gerade da sehe ich aber auch einen guten Einsatzzweck für diese Dinge, weil die kosten dann eben unter Anführungsstrichen nur 100 Euro. Bei Google-Geräten werden wir relativ bald Preisverfälle sehen, die sehen wir immer bei Android. Ich glaube durchaus, dass das zu so einem Mitnahmeartikel im Elektromarkt an der Kasse verkommen könnte.
Weil du es angesprochen hast, also Street View gibt es ja jetzt auch nicht erst seit gestern. Ich kann das an einer Hand abzählen, wie oft ich das benutzt habe. Also in dem Sinne auch nicht wirklich mein Einsatzgebiet. Für persönlich irgendwie Erinnerungsfotos machen, ja, okay, kann ich mir vorstellen, allerdings... Ich muss sagen, ich wäre zu faul, mir das dann später irgendwie mal anzuschauen. Das ist ja schon mit Videos so eine Sache. Ich mache gerne mal Fotos im Urlaub und die schaue ich mir auch gern an. Da kannst du dir Miniaturfotos in der Vorschau anschauen und durchblättern. Videos ist schon wieder aufwendiger, wenn du die ganze Gegend einfach nur filmst, statt Fotos zu machen, musst du dir das ganze Video anschauen, bevor du alles gesehen hast, statt dir einfach die Bilder anzuschauen. Wenn das jetzt noch weitergeht mit irgendwie 360 Grad, wo ich mir dann erst die VR-Brille noch aufsetzen muss, ich persönlich glaube nicht, dass ich diesen Aufwand betreiben würde. Und seien wir ja mal ehrlich, wir haben einen 3D-fähigen Fernseher. Wir schauen wie oft 3D-Filme an. Das kann ich, glaube ich, auch an einer Hand abzählen, wie oft wir das genutzt haben. Da musst du auch eine Brille aufsetzen. Ich weiß, das ist jetzt nicht unbedingt der Vergleich, aber funktioniert auch schon nicht wirklich.
Ja, guter Punkt. Von dem ziehen sich jetzt auch wieder einige Hersteller wahrscheinlich zu Recht zurück. Den neuen, super tollen 3D-Fernseher hier haben wir jetzt seit anderthalb Jahren und auf dem haben wir noch nie 3D geguckt. Ich habe letztens gesehen, die 3D-Brillen sind noch original verpackt. Hurra!
Ja, so viel nämlich dazu, das meine ich. Und da eben, das ist super nett, wenn man sich Erinnerungsfotos machen kann, aber die sind dann wahrscheinlich eher nett zum Angeben und den Freunden zeigen mit, ja, das haben wir jetzt gemacht und das könnte ich jetzt mit VR-Brille anschauen, aber selber werde ich mir diese Erinnerung so wahrscheinlich nie konsumieren.
Gut, einerseits die ganzen Social Networks gehen natürlich sehr, sehr stark auf das Thema. Facebook bietet jetzt auch 360-Grad-Fotos einfach so in der Timeline an. Kein Wunder, schließlich hat man ja auch einen VR-Brillenhersteller mit Oculus an Bord. Auf der anderen Seite, wie sehe es zum Beispiel aus mit dem Thema Filme? Weil da muss ich das nicht für ein Foto aussetzen, sondern immerhin für 90 Minuten. Ein gutes Beispiel zum Beispiel, aktuell zwar recht komische Filme, ich habe ihn schon gesehen, aber technisch recht beeindruckender, Hardcore Henry. Da siehst du de facto alles aus den Augen des Darstellers, würde sich auch für 360 Grad und 3D-Brille wahrscheinlich sehr, sehr gut eignen.
Wären wir wieder beim Thema des 3D-Fernsehers. Das ist sicherlich, solange es neu ist, mal nett zum Anschauen und dann holst du das gefühlt noch, wenn überhaupt, einmal im Jahr raus. Das ist mal so meine Meinung.
Du glaubst also nicht, dass das klassisches Fernsehen zu Hause ersetzen könnte oder aber klassisches Kino?
Für mich nicht. Also im Kino kann ich es mir zum Beispiel wiederum vorstellen, weil wenn wir ins Kino gehen, da schauen wir sehr gerne 3D-Filme und da ist es auch kein Problem alles. Da dann einen VR-Film zu schauen, natürlich, das kann ich mir vorstellen, aber nicht für die heimische Nutzung.
Ich muss gestehen, das sehe ich ganz anders. Wir haben jetzt die letzten zehn Wochen, so wie sehr viele Leute wahrscheinlich, irgendwie Game of Thrones durchgesuchtet und entsprechend jede Folge irgendwann spät in der Nacht noch angeschaut. Gerade hier kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, irgendwie dann bei der Battle of Bastards mit Jon Snow direkt in die Schlacht zu rennen und die Reiter an mir selbst vorbei zischen zu sehen und das nicht nur auf einem kleinen Screen, sondern wirklich voll einnehmend vor mir. Also gerade für so große TV-Ereignisse, glaube ich, wäre ich da sehr, sehr stark dabei und kann mir das extrem gut vorstellen.
Ja gut, aber dafür müssen sie das halt auch erst anbieten. Sie bieten es ja im 3D jetzt auch nicht an, ne? Sonst würden wir uns das sicherlich auch in 3D schon anschauen.
Ja, ist natürlich ein zurückziehender Trend momentan, da jetzt auf tote Pferde zu gehen, bringt wahrscheinlich nicht besonders viel. Auf der anderen Seite, gerade irgendwie HBO hätte durchaus die Kohle, sowas auch machen zu können. Wobei, das ist ein ganz guter Punkt, habe ich gestern noch einen spannenden Artikel dazu gelesen. Hollywood nimmt für eine Minute 3D-Produktion $10,000, also rein nur Post-Production von anderen Leuten. Da geht es nicht darum, dass tatsächlich zu drehen, sondern einfach nur eine Minute fertiges Filmmaterial eben in 360 Grad entsprechend abzumastern und abzumischen. Also ohne wirklich jetzt nur Post-Production, ohne Produktion des ganzen Dings, das ist natürlich eine Menge Geld. Und da ist natürlich die Frage eben wieder der Nutzerbasis. Das ist so ein bisschen dieses Henne- und Ei-Problem. Solange ich keine 3D-Brillen-Nutzer habe, produziert das keiner, weil der Markt so klein ist. Aber wenn keine Inhalte da sind, kauft sich wiederum auch keiner die Brillen. Gerade da, um das Thema vielleicht auch ein bisschen abzuschließen und zurückzukommen, finde ich dieses Daydream eine sehr praktische Sache, weil ich glaube, dass du das halt wirklich irgendwann einfach im Elektromarkt an der Kasse mitnimmst und fertig. Ich erinnere mich da so ein bisschen zurück an diese Fitness-Tracker. Die kamen irgendwie auf, die kosteten 200 Euro. Das war so ein Nerd-Kram, den irgendwie sehr, sehr wenige Leute hatten. Die haben dann irgendwie ihre Zahlen untereinander verglichen und waren so ihre eigene kleine Clique. Heutzutage kriegst du die Dinger um 10 Euro von Xiaomi, dieses Mi Band. Ich habe den Nachfolger mit dem Herzsensor da. Das kostet irgendwie 20 Euro. Sensationelles Ding, das wird sich einfach jeder irgendwo so mitnehmen und mitshoppen, weil es einfach nichts mehr kostet. Ich hoffe, dass das mit VR genauso kommt, weil du dann halt wirklich eine große Nutzerbasis hast.
Ja, wenn das dann natürlich so aufspringt, ist wahrscheinlich eine Sache, dass das dann was wird, aber bleibt abzuwarten aus meiner Sicht einfach.
Ich glaube, bei all diesen Artikel-Dingen bleibt abzuwarten. Da ist natürlich auch einfach echt die Frage, und darum wurde das jetzt auch auf einer Artikel-Konferenz vorgestellt, was schaffen die damit für Dinge, was können die produzieren, wie können die vorgehen, was wird uns angeboten, wenn es keine entsprechenden Apps und Lösungen dazu gibt, die wirklich jetzt die Killer-Argumente wären, wo du sagst, ah, dafür hole ich mir so ein Teil, wird es natürlich extrem schwierig werden. Wir kommen zum letzten Punkt unserer Nullnummer und zum letzten Punkt der Google I.O. Das ist jetzt so ein bisschen so ein gemischtes Thema, wo dann vielleicht auch noch eine kleine Meinungsrunde, eben wie schon angekündigt, zu dem Thema Privacy versus Lernen quasi kommt. Google hat eine super tolle neue Idee gehabt. Wir bringen mal wieder einen Messenger. Einen? Nein, nicht einen, gleich zwei. Einerseits mal Hello, was irgendwie jetzt so klingt, wie wenn, weiß ich was, eine junge Französin irgendwie Hallo sagen will, keine Ahnung. Auf der anderen Seite passend zu zwei Duo. Hello ist ein reiner Textmessenger, das heißt, da kannst du miteinander schreiben, viel mehr kannst du nicht. So quasi der direkte Konkurrent zu iMessage bei Apple oder WhatsApp oder einem Facebook Messenger oder was auch immer. Auf der anderen Seite, Duo ist dann eben für Videokonferenzen oder halt Videotelefonie gedacht. Auch ein Konkurrent zu iMessage, der das ja auch kann, beziehungsweise eigentlich FaceTime heißt das dann ja bei Apple. Andererseits, ja, Skype kann das, WhatsApp kann das, glaube ich mittlerweile auch. Weiß ich gar nicht so genau. Ob es mit Video kann, weiß ich gar nicht. Muss ich gestehen, dass ich das einfach nie mache. Aber zumindest FaceTime kann es, sagen wir es mal so. Und irgendwie Skype kann es auch auf jeden Fall. Ja, was sagen wir zu neuen Messengern von Google?
Super, das hat die Welt gebraucht. Wahnsinn. Na, ganz ehrlich, wir haben schon zigtausend Messenger, du hast den Teil schon aufgezählt. Aus meiner Sicht völlig unnötig. Wir haben Facebook, wir haben WhatsApp eben. Also, wozu wir jetzt den tausendsten Messenger brauchten, ist mir ein bisschen
unklar. Ja, Google hat auf das natürlich auch eine Antwort. Ich meine, wäre ja nicht so, als hätten die nicht so einen Messenger. Da gab es ja bisher zum Beispiel auch dieses Hangouts von Google schon, das sie dann irgendwann rausgelöst haben, was im sehr unerfolgreichen Social Network, diesen Google Plus. Wozu brauchen wir das? Ja, klar, auch so ein Buzzword dieses Jahres für Bots. Dieser Messenger kann dann auch Bots. Bedeutet, ich kann mich mit dir unterhalten und in derselben Unterhaltung ein Taxi bestellen wahrscheinlich, weil da irgendwie auch ein Taxibot drinnen sitzt zum Beispiel. Und ich kann auch den neuen Google Assistant, also quasi diesen OK-Google-Dienst, weil einen Namen hat der nicht, wie im Unterschied zu dem von Microsoft mit Cortana oder dem von Apple mit Siri. Ich kann dann auch den da drinnen direkt Dinge fragen. Zum Beispiel, mein Morgen ist AM, wir sagen, ja, wollen wir heute Abend zum Public Viewing gehen? Na, wie wird denn da das Wetter? Ja, da sitzt noch ein anderer Schlauer drinnen, den kann ich fragen, der weiß, wie das Wetter wird und beide können es gleich lesen. Das heißt, die Zukunft des Messengers sind Bots und entsprechende Assistant-Dienste. Dafür brauche ich den neuen Messenger von Google, oder?
Aus meiner Sicht wieder so eine Sache, würde ich wahrscheinlich gar nicht nutzen. Wozu? Ich meine, klar, das ist eine nette Spielerei, aber das geht dann wieder in Richtung von wegen, die hören mir zu und lernen daraus natürlich, deswegen müssen sie mir zuhören, aber das will ich ja gar nicht. Ich muss nicht direkt im Chat mit dir fragen, wie das Wetter wird. Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass man das wirklich machen würde.
Ja, oder ein Taxi bestellen oder bei Zalando neue Schuhe.
Während ich mit dir rede, na, da freust du dich wahrscheinlich.
Ja, das dürften immer so circa die Vorstellungen sein, die diese ganzen Händler dabei haben. Also die ersten Bots dürften jetzt vor allem Taxi-Apps sein, was ich teilweise nicht so unpraktisch finde, jetzt irgendwie vielleicht dann im SUV bei einem Taxi-Bot bestellen zu können. Hey, bitte bring mich mal nach Hause. Und der weiß dann schon, wo ich bin und der weiß auch, wo ich zu Hause bin, finde ich jetzt nicht ganz so unpraktisch, muss ich sagen. Auf der anderen Seite, das muss ja nicht unbedingt in der Messenger sein, finde ich.
Da wäre dann praktisch zu wissen, wenn du gerade mit mir schreibst, ob ich dem dann auch sagen kann, schick ein Taxi zu Jans Position. Das wäre dann natürlich wiederum super, falls du nicht mehr in der Lage dazu bist. Das habe ich noch nicht bedacht.
Gut, wobei du jetzt auf gesundheitliche Dinge eher anspielst, denke ich mal. Da gibt es ja dann wesentlich bessere Funktionen schon in den ganzen Smartphones und Dingen, wo du quasi dir einfach Hilfe rufen kannst und Notfallpässe und sonst irgendwas, ist vielleicht dann die bessere Lösung.
Na, ich meine, falls man schon zu viel getrunken hat halt.
Ja, okay. Ist aber halt auch wieder die Frage, ob du dafür einen Messenger brauchst und nicht einfach nur generell diesen Bot. Also persönlich muss ich gestehen, Bots finde ich eine sehr schlaue Idee, wie Facebook die auf der F8 ein paar Wochen davor auch schon vorgestellt hat. Bots finde ich schon recht spannend. Ich weiß aber nicht, ob im Messenger direkt in Konversationen oder auch generell in einem Messenger-Programm ohne Konversation da einfach der richtige Platz dafür ist. Ich würde mir irgendwie den MyTaxi, Uber oder sonst was Bot lieber in der App direkt wünschen, muss ich gestehen, und das nicht unbedingt in der Messenger.
Sehe ich ganz genauso, weil das ist das, was ich eigentlich meinte. Auch wenn ich gerade mit dir schreibe, dann bestelle ich das nicht da gleich direkt, sondern meistens spricht man sich ab und dann macht man das in Ruhe für sich. Da will ich nicht noch nebenbei irgendwelche Textnachrichten haben und das alles durchmischt wissen. Also bringt eher durcheinander für mich.
Großer Zusatzpunkt, und damit schließt sich ein bisschen der Kreis zum ersten Thema auch. Messenger sind heutzutage, Gott sei Dank, mehr oder minder so der Goldstandard verschlüsselt. Natürlich gab es schon irgendwie seit Edward Snowden da Messenger, die verschlüsselt waren. Zum Beispiel das Schweizer Threema oder Threema oder das russisch-berlinerische Telegram, die da sehr stark auf Verschlüsselung gingen. Seit kurzem machen das ja auch die größeren, populäreren Messenger. Wir erinnern uns alle an den Tag, das ist noch nicht so lange her, als WhatsApp uns sagte, diese Unterhaltung ist ab sofort verschlüsselt. Facebook ist noch nicht ganz so weit mit dem eigenen Messenger, wird aber wahrscheinlich sehr, sehr bald danach rücken. Das heißt, Verschlüsselung ist das neue heiße Thema. Es kann keiner hineinschauen. iMessage übrigens, der Dienst von Apple, ist auch schon sehr, sehr lange verschlüsselt und sehr, sehr, sehr sicher anscheinend, wie es aussieht. Das Problem bei dieser ganzen Bot-Sache ist natürlich jetzt, wenn ich mit dir schreibe, ist das verschlüsselt und ich kann das einstellen. Per Standard ist der Messenger von Google aber nicht verschlüsselt. Weil, warum? Naja, weil ja diese Bots und weil der Google Assistant mitlesen können muss. Damit gebe ich natürlich die Verschlüsselung auf. Weil wenn der nicht mitlesen kann, kann er mir auch nicht schlau helfen. Dann kriegt er die Infos nicht, die der braucht. Also die Verschlüsselung ist in solchen Messengern auf jeden Fall mal völlig essig. Ich kann es zwar einstellen, muss dann aber auch auf die schlauen Features verzichten und die Sache mit Bots und Co. hat sich auch völlig erledigt.
Ja, eben. Also ich muss gestehen, mir geht da die Sicherheit vor, als dass ich da jemanden habe, der die ganze Zeit mitliest und von mir lernt und Sachen macht. Also ich persönlich setze ja sonst auch eher auf WhatsApp, weil ich sowieso tagsüber meistens kaum die Zeit habe, auf anderen Plattformen raufzuschauen und eh nur das Handy habe zum Schreiben. Von daher finde ich das immer schon super. Wie du schon gesagt hast, Facebook hat es ja, soweit ich weiß, auch in Planung. Das dauert sicherlich nicht mehr lang. Von dem her brauche ich das jetzt nicht, dass ich da noch die Bots habe, die mir da die ganze Zeit zuhören und nichts verschlüsselt haben.
Heißt also, um so ein bisschen abzuschließen, zusammenfassen, so ungefähr ähnliche Gedanken wie bei mir, Bots muss man mal schauen, aber Schuster bleibt bei deinen Leisten, Messenger bleibt Messenger und die Sache ist gut so.
Auf jeden Fall, zumal das jetzt völlig verspätet aus meiner Sicht ist, dass der Chrome noch der Meinung ist, also Entschuldigung, Google natürlich, da unbedingt jetzt noch auf Messenger zu setzen.
Ja, auf der anderen Seite haben sie ja zumindest den Versuch, den Vorteil uns zu verkaufen, dass diese beiden Messenger in Zukunft auf allen Systemen laufen sollen. Apples iMessage hat eindeutig den Nachteil, dass es nur mit Apple geht. Wenn ich mit einem Android-User schreibe, schreibe ich ihm eine SMS, aber es kommt nicht das iMessage an. Wobei natürlich da gerade WhatsApp und Facebook auch sehr plattformübergreifend sind.
Gerade Facebook nämlich. Und bei Facebook kannst du auch anrufen und Videotelefonie dürfte ja auch schon dabei sein, oder?
Selber Fall wie vorher. Ich weiß es simpel nicht, dass ich nie in meinem Leben Videotelefoniere. Das ist auch so ein Ding, das ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich verstehe den Sinn von Videotelefonie nicht so wirklich.
Also bei WhatsApp habe ich geschaut, da dürfte es nicht drin sein. Da kannst du zwar Videos aufnehmen, aber jetzt nicht Videotelefonie betreiben. Ja, ist halt eine nette Spielerei, wenn du mit Verwandten, wie in meinem Fall, in der Ferne halt mal telefonierst und sie mal wieder siehst, sage ich mal. Ne?
Ja, würde ich mir allerdings auch nicht das Handy vors Gesicht halten, sondern mach's irgendwie vom Mac und dann wahrscheinlich meistens auch mit Skype und nicht per FaceTime, weil halt Skype da für mich immer schon so der Punkt war. Das ist eher so Videotelefonie mit Leuten in der Ferne. Ja, ich habe so viele alte Studienkollegen, die über die halbe Welt verstreut sind, mit denen ich alle drei heiligen Zeiten dann doch mal Videotelefonie mache. Ist für mich aber so ein Klassiker vor der Webcam mit Skype, muss ich gestehen. Nicht irgendwie jetzt vom Handy.
Okay, das musst du ja nicht vom Handy machen, das geht ja auch mit Tablet. Und auch mit dem Mac in unserem Fall.
Eben, ja, aber dann brauche ich keinen neuen Handy-Messenger, der videotelefonieren kann. Genau. Insofern ist Duo für mich völlig raus, weil das interessiert mich überhaupt nicht. Und diese Dinge kommen ja nur auf beiden Handy-Betriebssystemen. Da hat ja noch keiner von irgendwie Notebook, egal ob Windows oder Mac, jetzt geredet. Ja.
Eben, genau, das war der Punkt. Wir haben das alles im Prinzip schon. Das einzig Neue wären dann quasi die Bots und die brauche ich nicht da drin.
Ja, ganz klar. Also insofern, neue Messenger, nett, hat ein Ding, nach das niemand gefragt hat.
Kann man zusammenfassend so sagen, ganz genau.
Gut, auf der anderen Seite muss man natürlich irgendwie versuchen, da den Anschluss nicht zu verlieren und so zu tun, als würde man das Feld jetzt nicht völlig kampflos aufgeben. Wir reden da halt doch über den Internet-Riesen Google und nicht über irgendwie eine kleine Entwicklerbude.
Da sollten Sie sich dann allerdings vielleicht lieber auf Ihr VR mehr konzentrieren. Sollen es Daydream voranbringen und das machen und nicht versuchen, dann noch alte Pferde zu satteln.
Naja, aber Google lebt von den Daten ihrer Nutzer und mit Daydream wirst du wahrscheinlich jetzt nicht so viele Daten kriegen können, vor allem, weil sehr viele Leute der Meinung sind, VR ist für Spielen, so wie du ja auch. Ihre Spieldaten sind völlig irrelevant. Das, was sie so schreiben, ist schon ganz spannend. Und mit dem Bot habe ich natürlich jetzt auch eine klasse Ausrede, dass ich bei allem mitlese und alles weiter analysiere. Yeah.
Stimmt natürlich, und das nehmen die Leute sicherlich eher, als dass sie sich hier mit Google Home ausstatten, wo sie dann mithören könnten. Dann mal einen Messenger laden ist wahrscheinlich die einfachere Variante. Insofern natürlich nicht ganz blöd.
Wobei ich gestehen muss, ich glaube, dass Google da tatsächlich irgendwie vom heißen Eislutscher, wie man hier in Wien so schön sagt, träumt, einem völlig surrealistischen Ding. völlig egal. Und auch wenn sich die meisten Leute da draußen wahrscheinlich über Verschlüsselung und Co. jetzt nicht die großartigen Gedanken machen, ich glaube trotzdem nicht, dass die Leute sich jetzt irgendwie Allo oder Duo groß holen, eben weil es schon etablierte Lösungen gibt. Irgendwie fast 1 Milliarde Menschen hat, glaube ich, WhatsApp. Es ist immer unheimlich schwer, die Leute auf andere Plattformen zu kriegen. Ich habe es damals in meiner leichten Edward Snowden-Aluhut-Phase probiert, die Leute auf Freemail zu bekommen. Das war einfach unmöglich. Meine ganze Clique rundherum, abgesehen von denen, die auf iMessage sind, hängen alle auf WhatsApp rum. Da rede ich jetzt halt nicht von den Technik-Nerds und meiner Technik-Blase, sondern halt so ganz normalen Menschen, irgendwie Arbeitskollegen, Familie, Freunde. Da ist die Welt auf WhatsApp. Mehr gibt's de facto nicht. Die ist irgendwo anders hinzubringen, warum auch immer, völlig unmöglich.
Natürlich, das ist eine etablierte Plattform. Wozu sollten die Leute jetzt umsteigen? Das ist ja eben genau das, weshalb ich meine, das ist jetzt nichts, weshalb die Leute da irgendwie auf einmal da einen neuen Messenger nutzen und genau deswegen auch völlig verspätet und überholt.
Gut, kurzer kleiner letzter Punkt noch. Eine neue Technik, die in Android Einzug halten soll, die es insofern mal auf iOS oder anderen mobilen Betriebssystemen noch überhaupt nicht geht. iOS hat letztes Jahr vorgestellt, dass sie Apps jetzt slicen wollen. Das heißt, dass ich hergehe und mir nur noch das aus dem Store runterlade, was ich brauche. In so einer App steckt grundsätzlich mal alles drinnen. Verschiedensten Grafiken in verschiedenen Auflösungen, weil im Endeffekt muss die App ja auf einem iPhone 4 laufen mit einer entsprechend schlechten Auflösung bis hin zu einem 12,9 Zoll Retina iPad. Wozu sollte ich mir jetzt auf einem alten iPhone die Grafiken für das Retina-iPad runterladen, wenn ich die nie brauchen werde? Gute Idee, dementsprechend werden die Apps kleiner. Google geht hier jetzt einen Schritt weiter und sagt, wir teilen die App auf Module auf. Und wenn du zum Beispiel auf der modernen News-App BuzzFeed dir ein Video ansiehst, laden wir die mal nur, Instant-Apps nennt sich das dann, ja, laden wir mal nur instant quasi den Teil, der die Videos spielt. Das soll dann sehr, sehr, sehr schnell gehen, eben instant quasi, weil es nur ein sehr kleiner Download ist und du dann gleich diese App verwenden kannst. Nachher kannst du mehr oder minder jederzeit entscheiden, hey, hol mir mal die ganze App. Oder aber das war's und das Smartphone schmeißt das irgendwann einfach wieder weg. Das heißt, du kriegst den Teil der App, den du brauchst, den kannst du auch gleich verwenden. Hast dadurch auch einen sehr kleinen Download. Und wenn du es nicht mehr brauchst, wird es einfach weggeschmissen. Wie wäre das was? Darf sich Apple hier bedienen? Weil immerhin, jeder nimmt vom anderen immer ein bisschen Ideen, so fair muss man sein.
Also grundsätzlich mal zum ersten Teil, den du angesprochen hast, dass man nur den Teil lädt, den man braucht, finde ich eine ganz gute Sache. Ist ja quasi sonst alles unnötiger Speicherplatz, den du nur verbläst. Zum zweiten Teil sprechen wir jetzt davon, dass es so ist, ich möchte es laden und es lädt mir nur das, was ich brauche, oder werde ich dazu gezwungen?
Das ist ein guter Punkt und insofern noch nicht ganz so raus, weil natürlich da jetzt ist mal ein Entwickler-Feature und die Entwickler müssen mal ihre App so modular überhaupt gestalten, dass das dann funktioniert. Sie stellen sich es halt so vor, dass sie sagen, ja, du gehst auf eine Webseite und irgendwie Webseiten sind natürlich sowieso alle mies. Und darum willst du es ja optimiert für ein Smartphone-Display vernünftig in der App des Herstellers sehen. Schließlich und endlich hat er sich die App für diesen Zweck ja auch erdacht. Und du kannst es dann in der Variante genießen, wie der Hersteller das vorsieht, eben zum Beispiel innerhalb der schönen BuzzFeed-App, ohne dass es irgendwo lesen zu müssen. Auf der anderen Seite gibt es ja teilweise auch manche Angebote, unter Anführungsstrichen, gar nicht mehr im Webbrowser, sondern nur noch per App. Beispielsweise kann ich dir auch einen Link zu BuzzFeed schicken, also zu einem BuzzFeed-Video. Und das geht überhaupt nicht im Browser auf, sondern das ginge nur in dieser App. Wenn du jetzt dieses Video sehen willst, musst du irgendwie lange die ganze App aus dem Netz friemeln und laden und vielleicht unterwegs auch dein Datenguthaben entsprechend belasten. Wir in Österreich haben kein großes Datenguthabenproblem. Es gibt aber Länder, wo Datenguthaben sehr teuer ist. Oder zum Beispiel im Urlaub ist es für alle teuer. Und so kannst du halt dir quasi nur den kleinen Videoplayer holen, kannst das Video, das dir derjenige geschickt hat, trotzdem angucken. Und wenn du es gesehen hast, hau den Videoplayer auch wieder weg und die Sache ist erledigt.
Gut, also ich werde quasi dazu gezwungen, weil grundsätzlich den Gedanken, dass man es optimiert anschaut, den verstehe ich. Den gibt es aber aus meiner Sicht mit mobilen Webseiten ja durchaus. Und ansonsten kommt es darauf an, was es ist. Wenn es eine Anwendung ist, die ich regelmäßig verwende und auch oft, dann finde ich das natürlich super, wenn es eh gleich in der App ist und nur ein kleiner Teil erstmal. Beziehungsweise lade ich mir diese App dann wahrscheinlich sowieso. Wenn es was ist, wo ich jetzt nur mal kurz hinbrowsen möchte, dann finde ich das eigentlich eher ein bisschen doof. Weil da gezwungen zu werden, was zu laden, was ich gar nicht drauf haben möchte, Ich meine, du hast gesagt, es wird wieder runtergehauen, dann, wenn ich es nicht mehr brauche. Ist die Frage, ist das wirklich so? Und wann? In welchem Zeitintervall quasi? Ja, ich mag den Zwang ansonsten nicht so und den Rest habe ich wahrscheinlich eh in der App, den ich brauche.
Na ja gut, aber der Zwang geht ja eigentlich von den Herstellern direkt aus. Eben zum Beispiel, wenn ich dir den Link nach BuzzFeed schicke und du das Video sehen willst, musst du diese App laden. Dafür kann ja jetzt Google nichts oder auch iOS nichts. Das ist ja so, wie der Hersteller mit seinen Dingen umgeht. Wenn ich das jetzt aber trotzdem sehen mag, wenn ich jetzt auf iOS bin, muss ich mir die ganze riesengroße BuzzFeed-App runterladen, obwohl ich die vielleicht überhaupt nicht brauche. Auf einem Google-Handy in Zukunft, eben weil der Hersteller diesen Zwang auslöst, kann ich jetzt einfach auf diesen Link klicken und ich kann dieses Video sehen, ohne dass ich jemals mit dieser blöden App in Berührung komme. Das spielt, das tut. Warum? Weil im Hintergrund nur diesen Videoplayer aus dem Play Store lädt, mir das Video anzeigt, ich mache das Video wieder zu und habe nichts, habe weder den Müll auf meinem Handy, ich meine, ja, diesen Videoplayer, weil der verschwindet auch irgendwann. Man muss es nicht irgendwie extra noch lang eine App installieren und das runterladen und dann die App vielleicht irgendwann wegschmeißen, weil das doch alles nur Quatsch ist. Den Zwang lösen meiner Meinung nach die Hersteller aus und so kann ich ihn halt relativ schnell ausspielen, weil ich gehe drauf, der lädt das, der zeigt mir das, ich mache es wieder zu, das Zeug ist weg.
Ja, grundsätzlich wollte ich jetzt doch nicht irgendwie Google oder wen auch immer ankreiden. Es ist natürlich von dem Hersteller dann doof, wobei wiederum eben, wie du sagst, wenn ich dafür dann eben nur den kleinen Teil laden muss und nicht die ganze App, das ist natürlich wiederum etwas Positives am Negativen, sagen wir mal so.
Ja, wobei, ich muss jetzt dabei bleiben, das Negative machen die Content-Hersteller und nicht.
Ja, das kreide ich auch denen an und nicht dem Rest.
Ja, und ich finde in dem Fall das eine durchaus positive Entwicklung, weil Google ein bisschen versucht, das zu umgehen und es nicht diesen App-Zwang. Mein klar, der App-Zwang ändert sich dadurch nicht, aber wie ich mit dieser App interagiere und wie ich diese App habe, ändert sich natürlich ganz massiv. Ich muss gestehen, insofern finde ich das rein meine persönliche Meinung, obwohl ich kein Android-Nutzer bin, gar nicht so schlecht.
Ja, in dem Sinne ist es auf jeden Fall natürlich super, dass du eben nicht das Ganze laden musst. Da gehe ich völlig konform, natürlich.
Auf der anderen Seite eine kleine negative Auswirkung davon sehe ich schon. Natürlich wollen die momentan alle in eine App hineinzwingen. Das hat einen relativ einfachen Grund. Den hat wahrscheinlich Apple auch mehr oder minder verursacht. Im letzten Apple-Betriebssystem gab es ja dann diese tollen Content-Blocker, nennen wir es einfach mal Werbefilter. Das heißt, wenn ich mit meinem mobilen Browser auf meinem Smartphone irgendwie so eine Internetseite ansurfe, die Werbung hat, blockt ihn entsprechender Content-Filter sofort raus und der Hersteller bekommt kein Geld, weil die Werbung nicht angezeigt wird. Ist natürlich ein sehr schweres Thema, ist auch ein sehr heißes Thema. Die klare Lösung für dieses Problem heißt Apps. Apps. Das ist genau der Grund, warum auch zum Beispiel irgendwie Facebook jetzt mit seinen Instant-Articles daherkommt, weil dort drinnen kann ich die Werbung anzeigen, weil diese Content-Blocker, die ich auf iOS installiere, ja nur im Safari gehen und nicht in den Apps. Wenn ich jetzt noch den User noch schnell in die App kriege, der das vielleicht gar nicht merkt, ist es natürlich noch spannender, weil dann mache ich alles über App, muss für jeden blöden Link, den ich anklicke, im Hintergrund so ein Zeug runterladen und dort kann ich ihn immer wieder mit Werbung zumüllen. Natürlich auch was, woran Google Interesse hat, weil wo holen sich die viele Leute ihre Werbung her? Von Google.
Ja, das stimmt natürlich. Ich muss jetzt sagen, den Fall mit Adblocker habe ich ja sowieso nicht, da ich gar nicht den Safari-Browser nutze, sondern sowieso auf Chrome bin, auch am Handy.
Teufel.
Sozusagen. Allerdings eben, da habe ich die Werbung, da stört es mich meistens gar nicht so. Da kann ich sie noch mit dem kleinen Xel schließen. In der App wiederum, da hast du ja meistens gar nicht mal die Möglichkeit. Da heißt es noch 10 Sekunden warten oder falls du vorher draufklickst, bist du schon im App Store oder sonst wo.
Gut, da spricht jetzt der Spieler aus dir, weil das ist so ein klassisches Spielephänomen, ne? Ja, das stimmt natürlich. Bei so News-Apps und sowas sind es halt meistens irgendwelche dezenteren Banner oder derlei Dinge, aber ja, stimmt schon. Aber natürlich eben, es will jeder eine App hineinkriegen. Und Google hilft dir jetzt auch dabei, dich ein bisschen in eine App hineinzukriegen, weil dort kannst du wieder Werbung sehen und davon haben ja beide was, der App-Erzeuger und auch Google, weil du am besten bei Google AdWords auch gleich deine Werbung kaufst. Insofern ist ja allen geholfen und wir können es jetzt auch noch schön so umschmücken, dass es auch so aussieht, als würde man dem User damit helfen. Ich unterstelle ihnen da auf der anderen Seite schon mal eine leicht fragwürdige Absicht oder zumindest ein finanzielles Interesse und dass es nicht nur reine Nächstenliebe ist, um uns alles viel zu verleichtern und das toller zu machen, sondern simpel, um einfach auf der anderen Seite wieder irgendwie Werbegelder in verschiedenste Richtungen schieben zu können. Ich glaube allerdings trotzdem, dass der User irgendwie zu einem gewissen Grad ein bisschen davon profitieren wird und dass es ein bisschen einfacher wird. Der Push Richtung Apps kommt sowieso. der wird überall kommen, egal auf welchem System. So musst du zumindest nicht immer jeden Mist laden und jede App immer dauerhaft auf deinem System haben, sondern überall wirklich nur bei Bedarf, was ich mal recht positiv finde.
Was das betrifft, das ist auf jeden Fall positiv, das ist richtig. Und dass natürlich auch immer Eigennutz dahinter steckt, das ist ja nichts Neues.
Gerade bei einem Konzern wie Google, wenn du sehr passend hier auch wieder, und das passt auch zu den ganzen Apps und Werbegeschichte, man muss halt immer sehr, sehr stark überlegen, mit was macht ein Konzern sein Geld. Apple macht sein Geld dadurch, dass es uns wirklich verdammt teure Smartphones verkauft und davon leben die mittlerweile auch ein bisschen davon, dass die uns Services verkaufen. Wenn ich irgendwie Speicherplatz in der Cloud will und der ist natürlich super eingebunden in ihre Apps, muss ich entsprechend zahlen und auch mehr als bei anderen bezahlen, aber damit verdienen die. Bei Google ist der Produkt der Kunde, der Nutzer, der eine Mensch, der ihre Services verwendet, von dem sie lernen können, von dem sie alle Daten haben und dem sie mit perfekter Werbung zuspielen können. Du bezahlst nichts für etwas, jede Menge Speicherplatz gibt es bei Google gratis, erst für sehr, sehr viel mehr musst du wirklich bezahlen. Man kann Google Services perfekt kostenlos nutzen. Das Produkt und das, was verkauft wird, ist im Endeffekt aber du und deine Daten. Das muss einem bei Google einfach zu jedem Zeitpunkt klar sein.
Natürlich, ja. Wer sieht, ich bin eh schon das perfekte Produkt, weil ich browse ja auch bei Ihnen und habe mein E-Mail-Konto dort. Also bin schon ein perfekter Kunde.
Gut, auch jetzt jeder, der zu Hause sitzt und sich denkt, ha, ich nicht, weil ich surfe bei Firefox oder ich surfe bei Safari, damit bin ich ja kein Google-Opfer. Das gilt insofern halt dann auch nur, wenn man nicht die Standardsuchmaschine Google verwendet, weil auch wenn ich in Safari surfe, suche ich meistens bei Google, muss ich gestehen, selten, nur wenn es ein bisschen sensibler ist bei DuckDuckGo. Das ist auch von mir, wissen die genug, weil ich halt einfach alles bei Google suche, weil halt Google einfach echt auch die besten Ergebnisse liefert, so fair muss man halt leider bleiben.
Eben, und sind wir uns doch mal ehrlich, es ist ja schon das geflügelte Wort von wegen Google das mal. Also ich persönlich kenne sogar gar keinen Menschen, der irgendwie anders an Informationen kommt, wenn er was sucht.
Ich glaube auch fast, muss ich gestehen, dass andere Leute auf der Straße quasi jetzt kaum einen anderen Anbieter kennen und vor allem wenn dann, dass das Anbieter sind, die genauso evil unter Anführungsstrichen sind. Ich glaube, wenn ich jetzt draußen auf der Straße frage, was ist DuckDuckGo? Selbst wenn dieses Ding mittlerweile in iOS sogar integriert wäre und ich das unter iOS sogar ohne was zu tun eine Standardsuche auswählen könnte, so weit in den Einstellungsdialog ist einfach noch keiner gegangen. Ne?
Ist richtig, mir hat das zugegebenermaßen auch gar nichts gesagt.
Gut, kleiner Wrap-up der Google I.O. Für mich persönlich ein relativ spannender Event, was es das ganze Technische betrifft, wobei mich vor allem am meisten diese ganze Daydream-Geschichte interessiert. Da dürfte Google auch eigene Prozessoren zu dem Thema bauen. Da geht auf jeden Fall viel Geld, viel Zeit und auch viel Wissen, das sie investieren wollen, hin. Ich hoffe, dass sie das gut machen. Ich hoffe, dass es der ganzen Szene quasi beiträgt. Softwaretechnisch, ja, spannend. Mal schauen. Mich persönlich wird es jetzt nicht sonderlich viel betreffen, muss ich gestehen. Auf der anderen Seite, ja, es gab auch schon deutlich schwächere IOs und deutlich weniger Ideen und mehr abgekupfere. Ich habe hier jetzt durchaus das Gefühl, dass Google da ein bisschen vorlegt. Sind auch für dich spannende Sachen dabei?
Ich muss sagen, die Daydream ist auch das, was mich am meisten interessiert, wie sie das umsetzen, wie sich das weiterentwickelt, ob es das Potenzial hat und ausschöpft. Also darauf freue ich mich mal am meisten.
Ja, insofern war es das für unsere Nullnummer, unseren kleinen Test. Einerseits natürlich Test untereinander, andererseits auch die Möglichkeit für euch, als hoffentlich potenzielle Fans dieses Podcasts auch ein bisschen quasi beim Proben mal zuzuhören. Ja, wenn ihr Feedback habt, bitte gerne jederzeit her. Sollen wir mehr Themen besprechen und dafür kürzer, weniger Themen und dafür irgendwie länger, mehr diskutieren über irgendwie die Hintergründe, doch lieber nur bei vordergründigen Dingen bleiben und mehr über Zahlen, Daten, Fakten anstatt über Spekulationen. All das, ja, bitte jederzeit gerne Feedback. Ansonsten, ja, von meiner Seite mal einen herzlichen Dank an dich, liebe Stefanie, und auch gleich schon einen herzlichen Dank an die Zuhörer. Ich hoffe, wir hören uns in Zukunft regelmäßig, das gilt jetzt für die Zuhörer, und ich hoffe, wir sprechen uns auch in Zukunft regelmäßig, liebe Stefanie, natürlich vor dem Mikrofon, sonst tun wir das ja ohne dies.
Das möchte ich hoffen, ja. Das bleibt nicht aus. Also in dem Sinne danke ich auch dir. Ich hoffe, unseren Zuhörern hat es gefallen, mal soweit. Und ja, dann verabschiede ich mich auch soweit. Bis hoffentlich demnächst.
Ja, nächstes Thema, kurze Vorschau. Wir tun uns recht leicht, weil wir sagen, wir machen das immer nur irgendwie zu größeren Vorstellungen. Die nächste große Präsentation, auch wieder für Entwickler, wirft ihre Schatten voraus. Die WWDC von Apple, wahrscheinlich das meist beachteste Entwickler-Event der Welt, würde ich jetzt mal fast sagen. Das wird dann der Anlass der nächsten Folge, beziehungsweise auch der ersten großen Folge der Geekouch sein. Bleibt mir in diesem Sinne nur das erste Mal die Worte zu sagen, die sonst unser Schirmherr Martin quasi sagt. Egal wann ihr uns hört, morgens, mittags oder abends, wir wünschen euch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Ciao.
Tschüss.
Hört mehr Geek Talk.